Ich sollte oder wollte etwas sagen zum Thema Jüngerschaft. Und als ich mich damit beschäftigte, habe ich gedacht, ja, da ist so viel Gutes gesagt worden, so an den letzten Sonntagen, in den letzten Wochen. Man könnte eigentlich so ein Buch daraus machen, ein Arbeitsbuch mit den Fragen und so. Und was hast du denn jetzt noch dazu zu sagen, zum Thema Jüngerschaft? Und als ich mich so damit beschäftigte, da kam mir immer so ein Satz in den Sinn, eine alte Weisheit. Und diese Weisheit heißt, Theologie ist Biografie. Und ich stellte fest, die Art und Weise, wie ich über Jüngerschaft denke und rede, die Brille, mit der ich die Bibelstellen lese, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich 78 bin. Das hat damit zu tun, dass ich in einer ganz bestimmten Zeit meine Jüngerschaftsprägung bekommen habe. Und das ist nun mal so. Ich werde wahrscheinlich mit anderen Liedern sterben, als sie heute im Gottesdienst gesungen werden. Das ist so zu unserer Generation. Also das müsst ihr in Rechnung stellen. Wenn ich über Jüngerschaft rede, dann rede ich als alter Herr darüber. Und Gott hat es nun mal so in meinem Leben geführt, dass so eigentlich 60 Jahre meines Lebens dem Dienst an der Gemeinde gewidmet waren und meiner Leidenschaft für Gemeinde. Und deshalb, wenn ich über Jüngerschaft nachdenke, über Jüngerschaft rede, kann ich das nicht abgesehen davon tun. Ich habe das ja mitgemacht vom Jungscherhelfer bis zum Bundessekretär in Gemeinden vom Bodensee bis zur Nordsee, in kleinen und großen Gemeinden, selbst noch im Ruhestand, noch Verantwortung gehabt für eine Gemeinde in Spanien, wo wir übermorgen hinfliegen, deshalb sind wir auch nicht da nächsten Sonntag. Und der Reinhard Spinke, der hat mich dann noch mal 3 Jahre angestellt im Ruhestand, um Gemeinden, die in der Krise waren, wieder so auf einen Pfad des Wachstums zu helfen. Das müsst ihr also in Rechnung stellen, diese Einseitigkeit. Ein alter Herr, der nur die meiste Zeit seines Lebens damit zugebracht hat, für die Gemeinde zu leben, für Jesus und für die Gemeinde zu leben. Das bedeutet für euch, prüft alles und das Beste behaltet. Lasst uns beten. Lieber Herr, das erbitten wir jetzt von dir, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir hören können, was du uns zu sagen hast. Wir sind ja hier wegen dir. Und dass dein Heiliger Geist das übersetzen kann in unsere Herzen, in unser Gewissen und Gedanken und in die Praxis unseres Lebens, was es bedeutet, Jüngerin und Jünger zu sein. Gib uns dazu deinen Segen. Amen. Es gibt in der Apostelgeschichte eine kleine Notiz, einen Satz. Und der heißt, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das heißt also, in der Bibel ist Jüngersein keine höhere Form des Christseins. Das ist nicht die Bundesliga der Christen, das sind ja die Jünger. Und die anderen, die kicken in der Kreisklasse oder bei den alten Herren oder so. Sondern Jüngerschaft und Christsein ist eigentlich das Gleiche. Das, was Jüngern gesagt wird, wird Christen gesagt. Was Christen sagt, wird Jüngern gesagt. Und wir wollen es heute Morgen wieder auch versuchen, so von Anfang an durchzubuchstabieren. Und das beginnt ja damit im Neuen Testament, dass es heißt, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Es beginnt immer mit dem Ja Gottes, mit dem Ja Jesus zu uns. Aber eigentlich beginnt es ja noch viel früher. Es beginnt eigentlich im Herzen Gottes. Es beginnt damit, dass Gott sich im Herzen vorgenommen hat, ich will die Menschen nicht einfach dahin gehen lassen. Ich will ihnen einen Retter schenken. Ich will ihnen einen Heiland geben. Ich will mir auf dieser Welt wieder ein neues Volk erstehen lassen. Es beginnt im Herzen Gottes. Es beginnt in der Liebe Gottes. Martin Luther hat es mit diesem fantastischen Satz gesagt. Gottes Herz ist wie ein glühender Backofen voller Liebe. Gottes Herz ist wie ein glühender Backofen voller Liebe. Christsein, Jüngersein beginnt immer mit dieser lichterlohen Erkenntnis. Gott ist gut und meint es gut mit mir. Und Gott hat dieses Wort ich will dich. Ich sage ja zu dir, nicht in irgendwelche Sphären gesprochen, sondern er hat dieses Ja unter Beweis gestellt. Und wir feiern dieses Ja Gottes zu uns jedes Jahr. Wir feiern es zu Weihnachten, wenn wir daran denken, dass Gott seinen Sohn gesandt hat in diese Welt, weil er Ja sagt zu uns, weil er uns will. Und wir feiern es am Karfreitag, wo das mit Blut und Nägeln am Kreuz noch einmal festgemacht wird, dass Gott sagt, ja, ich will dich, ich suche dich, ich brauche dich. Wir feiern es Ostern in der Auferstehung. Es gibt dieses vorbehaltlose Ja Gottes zu mir. Das ist das Allererste. Und das ist etwas, was die Menschen noch eigentlich im Grunde ihres Herzens suchen. Es gibt wahrscheinlich im Moment nichts auf der Welt, was mehr gesucht wird als dies, dass ich eine verlässliche Beziehung habe. Eine verlässliche Beziehung. Eine Beziehung, wo ich mich wirklich darauf verlassen kann, das Ja wird nicht zurückgenommen, das Ja wird nicht in Frage gestellt, das Ja ist nicht abhängig von irgendwas, sondern ist bedingungslos. Ein vorbehaltloses, bedingungsloses Ja, wie auch immer du bist, wo auch immer du hingeraten bist. Ich sage Ja zu mir, sagt der lebendige Gott. Und ich habe das am Kreuz deutlich gemacht. Es ist ein vorbehaltloses Ja zu mir. Aber wenn es nicht erwidert wird, dieses Ja, wenn es keine entsprechende Antwort findet, dann verhallt dieses Ja nutzlos. Jesus sagt, ich habe euch erwählt, ich habe euch berufen. Ich habe euch berufen, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe euch berufen, dass ihr Ja sagt zu mir und dass ihr euch mir zur Verfügung stellt. Und zu dem Zuspruch des Evangeliums, dass Gottes Herz ein Backofen voller Liebe ist, kommt notwendigerweise der Anspruch des Evangeliums, dass Gott sagt, ich habe vorbehaltlos Ja gesagt zu dir, sag du auch Ja zu mir. Sag du auch, dass ich dein Herr sein darf, dein Heiland, dein Erlöser, aber auch dein Herr. Zu dem Zuspruch des Evangeliums kommt notwendigerweise der Anspruch des Evangeliums, und das müssen wir miteinander aushalten, wenn wir Jünger und Jüngerin Jesus sein sollen. Der Zuspruch ohne den Anspruch ist billige Gnade. Gnade als Schleuderware, verschleuderter Trost, verschleuderter Vergebung, verschleuderte Taufe, verschleudertes Abendmahl. So hat es Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge eindrücklich beschrieben. Zuspruch ohne Anspruch ist billige Gnade. Der Anspruch, du sollst als Jünger und Jüngerin Jesu in dieser Welt dem Ansprüchen Jesu genügen und danach leben. Wenn man das alleine lebt, ohne den Zuspruch, dann ist es Gesetzlichkeit und dann wird es zum Krampf. Ich frage mich, wie sehr mich das bewegt, persönlich bewegt, immer noch bewegt, dass das Herz Gottes ein Backofen voller Liebe ist. Und ob ich das will und ob ich es das zulasse, dass er so vorbehaltlos Ja zu mir sagt und ob ich bereit bin, dieses Ja Gottes auch zu beantworten, immer wieder neu und grundsätzlich zu sagen Ja und ich sage auch Ja zu dir. Wenn wir Jüngerinnen und Jünger Jesu sind, wenn wir Christen sind, dann kennen wir das doch. Aus dem gegenseitigen Ja entsteht eine feste Verbindung, eine Bindung, die lebensbestimmend ist. Und aus dieser Bindung heraus entstehen verbindliche Werte, Werte, die ich lebe als Jünger Jesu, Ehrlichkeit und Treue, Werte, die etwa beschrieben sind im Neuen Testament mit den Früchten des Geistes. Und aus diesen Werten und aus dem entstehen Gewohnheiten. Als Christ habe ich im Laufe jetzt ganz bestimmte persönliche Gewohnheiten. Jetzt im Hauskreis hörte ich, wie zwei sich ganz selbstverständlich darüber unterhielten, was am Morgen in der Bibellese bei Jeremia denn dran war. Es gehört ja für Sie zur selbstverständlichen Gewohnheit als Christ, in der Bibel zu lesen. Für mich fühlt sich ein Sonntag nicht gut an, wo ich nicht zum Gottesdienst war. Weil ich glaube, ich bin da in guter Gesellschaft. Weil Jesus hat auch nicht gefragt, ob er spazieren gehen will, was Wetter so schön ist. Da heißt es ganz lapidar von ihm, er ging in den Tempel nach seiner Gewohnheit. Aus der Verbindung mit Christus entstehen Gewohnheiten, auch heilige Gewohnheiten. Gewohnheiten, die unser Leben prägt. Und diese Bindung, diese Verbindung, diese Gewohnheiten und diese Werte bilden in unserem Leben, in unserem Denken einen Kompass. Einen Kompass, nach dem wir uns richten. Ein Kompass, der uns sagt, was falsch und richtig ist. Wohin der Weg geht. Dieser Kompass ist mit vielem, was heute läuft, nicht kompatibel. Generationen von jungen Christen haben wegen diesem Kompass in der DDR nicht studieren können. Und dieser Kompass passt nicht mehr in das, was heute läuft, weil dieser Kompass uns ja sagt, dass wir als Jünger gesandt sind in diese Welt. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und heute ist ja das so, dass man das Religiöse, das Christliche zurückdrängen will in den allerprivatesten Bereich. Das soll nicht mehr vorkommen in der Gesellschaft, in der Kultur, im Sport. Man soll das nicht mehr sagen dürfen laut auf der Straße, was in der Bibel steht. Letzte Woche wurde das Gesetz, das Gehsteig-Belästigungsgesetz verabschiedet. Das dagegen. Letzte Woche ging durch die Zeitung, ein serbischer Sportler soll Strafe bezahlen, weil er bei den Olympischen Spielen vor aller Augen sich bekreuzigt hat. Und das hat da nichts zu suchen. Das alles gehört in den allerprivatesten Bereich. Aber dieser Kompass, der ist nun mal da. Dieser Kompass bestimmt das Leben von Menschen. Dieser Kompass hat das Leben von Jesus bestimmt. Er hat gesagt, das ist mein Kompass, das ist meine Speise, dass ich den Willen Gottes tue. Danach richte ich mich. Und das hat ihn nach Gethsemane gebracht und das hat ihn ans Kreuz gebracht. Und ich denke an diesen genialen Überflieger da, an diesen versierten jüdischen Theologen Saulus von Tarsus. Ein hochgebildeter Mensch und ein leidenschaftlicher Christenhasser. Und Jesus hat diesen Menschen umgedreht. Und aus dem Christenverfolger wurde ein Jünger Jesu. Und wie das so ist, wie das im Neuen Testament so ist, wenn jemand Jünger Jesu wird, dann wird er zur Gemeinde gebracht. Erst zum Hauskreis und dann zur Gemeinde. So bringen sie Paulus dann zur Gemeinde in Antiochien. Antiochien war damals so die Nummer 1 Gemeinde, die Zentralgemeinde. Und das heißt da in Antiochien, als sie da zusammen waren und gebetet haben, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Paulus und Barnabas zum Dienst, dass sie hingehen, Apostel, die Gemeinde gründen. Vor 14 Tagen war ich im Gottesdienst beim Hafen, also der Gemeinde, da im Holsten war. Ich wollte gucken, wie es der Gemeinde geht, die feierte Geburtstag und ich war früher mal Geburtshelfer da. Und da habe ich eine Predigt gehört über diesen Text und ein Satz aus dieser Predigt, der geht mir nicht aus dem Kopf. Da ging ja Paulus und Barnabas, sendet mir aus zum Dienst. Und da hieß in der Predigt, eine Gemeinde, die nicht mehr sendet, endet. Eine Gemeinde, die nicht mehr sendet, endet. Zum Thema Jüngerschaft. Und dieser Paulus, der ist dann ein hingegebener Jünger Jesu geworden, ein Apostel. Und dieser Paulus, der erzählt, dass er mit Jesus beglückendste Momente erlebt hat. Er kann das gar nicht beschreiben, er weiß gar nicht, ob er in dem Leibe oder außer dem Leibe war, er verzückt bis in den dritten Himmel. Also er hat wunderbare Sachen erlebt mit Jesus. Aber er erzählt auch davon, dass er sich nicht immer so gefühlt hat, dass er bei Papa auf dem Schoß sitzt, sondern dass er mit kaltem Hintern in einer Gefängniszelle sitzt und nachts auf nassem Stroh liegt und sich überlegt, was aus ihm wird und welche Sorgen um die Gemeinde ihn umtreibt. Und manchmal hat er erzählt davon, wie er verleumdet wurde und verraten, wie man ihn verhaftet hat, Prügelstrafe hat er erlitten, Steinigung, alles das auf sich genommen, die gefährlichsten Wege auf sich genommen, über das Meer und durch die Gebirge. Und was war denn sein Kompass? Er hat einmal seine Dienstauffassung so beschrieben: Tue ich's mit Freuden, dann ist mir's zum Segen. Tue ich's nicht mit Freuden, so ist mir's dennoch aufgetragen. Mir ist das Amt befohlen. Paulus sagt, es gibt beglückende Erfahrungen. Es macht so viel Spaß und Freude, Jesus zu dienen. Aber es gibt auch diese Erfahrung, wo ich sagen muss, mir ist das Amt befohlen. Ich habe eine innere Bindung, eine innere Pflicht, eine Verpflichtung. Und das ist keine Gesetzlichkeit, sondern es kommt aus dieser Verbindung heraus. Gott sagt ja zu mir, Jesus sagt ja zu mir, ich sage ja zu Jesus. Ich denke an Martin Luther. Martin Luther, wie er auf dem Reichstag zu Worms stand und sagte, ich stehe hier, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Was war denn sein Kompass? Sein Kompass war, es ist nicht gut, etwas zu tun gegen ein in Gottes Wort gefangenes Gewissen. Ein in Gottes Wort gefangenes Gewissen. Das ist sein Kompass. Sein Jüngerkompass. Vor einiger Zeit sprach ich mit Peter Strauch und wir amüsierten uns darüber, wie viele Liederbücher wir schon alle abgehakt haben, so im Laufe unseres Lebens, vom Reichsliederbuch bis zu Feiert Jesus noch was. Und wie viele Veränderungen wir erlebt haben, bis hin, dass Frauen predigen in freien evangelischen Gemeinden. Aber dann sagt er, aber es gibt doch etwas auch, das ist unverhandelbar. Diese letzte rote Linie, dieses in Gottes Wort gefangene Gewissen, was vielleicht bei dem einen so ausgeprägt ist, beim anderen so, aber zur Jüngerschaft gehört es. Als Jünger Jesu habe ich ein in Gottes Wort gefangenes Gewissen, eine Bindung. Da kann ich nicht einfach raus, das ist nicht beliebig, das ist nicht verhandelbar. Oder ich denke an Dietrich Bonhoeffer. 1943, er saß schon im Gefängnis, da hat er aufgeschrieben in einem persönlichen Glaubensbekenntnis, was sein Kompass ist, nach dem er sich richtet. Und da sagt er am Schluss dieses Glaubensbekenntnis: Gott ist kein zeitloses Fatum, sondern ich glaube, dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Gott ist kein zeitloses Fatum, nicht irgendein Prinzip, nicht ein Es, das Göttliche oder so, sondern Gott ist ein konkretes Gegenüber, mit dem ich verbunden bin und das auf mein Gebet wartet und auf meine aufrichtige Tat. Und so konnte er zu Silvester 44, 45 in einem Brief an seine Braut dann diese berühmten Zeilen schreiben: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand, dann nehmen wir ihn ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und erst danach kann er dann sagen, aber das andere gilt auch, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und das eben gilt es immer wieder zusammenzuhalten. Ich denke, Ich denke an Jim Elliot. Jim Elliot hatte den Kompass für sein Leben. Der ist kein Narr, der etwas hingibt, was er nicht festhalten kann. Um etwas zu bekommen, was er nicht verlieren kann. Jim Elliot ging als junger Missionar zu Indianern nach Ecuador, die man die Aucas nannte. Die hießen eigentlich anders, aber man nannte sie so. Und er wurde von Speeren durchbohrt. 29 Jahre wurde er. Dietrich Bonhoeffer, nächstes Jahr feiern wir den 80. Todestag. Dietrich Bonhoeffer wurde am 9. April 1945 auf persönlichen Befehl von Adolf Hitler in Flossenbürg erhängt. Jünger sein kann man nicht mit Taten erkaufen. Aber wenn ich mir diese Leute anschaue, dann sind sie für mich eigentlich Helden, Leuchttürme. Und ich glaube, dass Gott solche Menschen braucht. Ich glaube, dass Gott solche Menschen braucht, an denen wir uns ausrichten können. Vorbilder. Ich weiß, dass ich sie nie erreichen werde. Ich weiß auch, dass, wenn das mal so sein wird, wo das zur Sprache kommt. Wir kennen die Geschichte, wo es um Holz, Heu, Stroh und Stoppeln geht und um das, was bleibt eigentlich, was bleibt von unserem Leben. Ich weiß, dass Gott mich da nicht fragen wird, warum bist du nicht Dietrich Bonhoeffer gewesen oder Jim Elliot? Nicht einmal, warum bist du nicht Peter Strauch gewesen? Er wird mich fragen, warum bist du nicht Erhard Baum gewesen? Der Mensch mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, mit den Einschränkungen in dieser Zeit, an diesem Platz, als Jünger Jesu, der hingeht und Frucht bringt, so wie ich mir das vorgestellt habe, so wie ich dich dazu berufen habe. Das heißt für uns, Jesus sagt vorbehaltlos Ja zu dir. Sagst du auch vorbehaltlos Ja zu Jesus? Ja zu Jesus mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Was ist das denn in der Gemeinde dann? Ist die Gemeinde für dich dann nur noch Tankstelle? Oder ist die Gemeinde für dich auch Baustelle? Baustelle, wo du hingesandt bist als Jünger Jesu, mit deinen Gaben, mit deinem Geld, mit deiner Zeit, mit dem, was du bist und du kannst. Wie bestimmt die Verbindung mit Jesus so mein Leben? Und wenn ich das richtig lese im Neuen Testament, dann hat Jüngerschaft ja auch ein Ziel. Ein Ziel. Da heißt es bei Jesus, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe euch erwählt, ja, ich habe euch erwählt, damit ihr Erlösung, Befreiung, Vergebung erlebt. Damit ihr aus dieser Quelle lebt, diesem Backofen, aus dieser Quelle, die verlässlich Hoffnung und Trost und Zuversicht entströmt. Auf die wir so angewiesen sind, wenn es wirklich drauf ankommt. Aber ich habe euch erwählt, dass ihr Frucht bringt. Das hat er zu seinen Jüngern gesagt, zu Petrus und den anderen Genossen. Und dann hat er sich 3 Jahre lang ausgebildet und sie haben 3 Jahre lang gelernt, wie denkt denn Jesus, wie lebt er denn, was sagt er denn, wo ist sein Kompass? Und nach 3 Jahren gab es eine größere Anhängerschaft bei Jesus. Aber es gab das, was man im Neuen Testament die galiläische Krise nennt. Da war irgendwo bei vielen die Luft raus. Das heißt, und viele gingen hinter sich, sie haben Jesus verlassen. Und da hat Jesus seine Jünger gefragt, und ihr, wollt ihr jetzt auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Das ist ja gar nicht so selbstverständlich, bei Jesus zu bleiben. Sie haben das ja erlebt und er hat es ihnen gesagt, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber wir wissen nicht, wo wir die nächste Nacht schlafen sollen. Und wenn sie mich ausgegrenzt haben, dann werden sie euch auch ausgrenzen. Wenn sie mich verlacht haben, werden sie euch auch verlachen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch auch verfolgen. Wollt ihr jetzt auch weggehen? Und Petrus sagt, ja Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wir haben doch erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. wenn man mit Paulus hätte Zwiesprache halten können. Paulus, ist dir das nicht manchmal zu viel und viel zu viel? All das, was du erlebst, und dann bist du auch noch todkrank. Und Gott hat dir die Krankheit nicht weggenommen. Ist das nicht alles zu viel? War das nicht vorher viel besser, als du jüdischer Theologieprofessor warst? Da hattest du doch dein Auskommen und ging ein Wohlergehen. Und er sagt, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich vor Jesus hatte und was ich jetzt habe, trotz allem erscheint mir das, was ich vorher hatte, ja, wie Mist, wertlos. Weil ich jetzt erkannt habe, was ich mit Jesus habe, welche Hoffnung ich habe, welchen Grund an den Füßen ich habe, welche Aussicht ich habe über meinen Tod hinaus, der sagt Ja zu mir, vorbehaltlos. Und dieses Ja hat auch nicht diesen Vorbehalt, bis dass der Tod uns scheide. Das geht ja darüber auch noch hinaus. Und Paulus würde sagen, seit ich das erkannt habe, da kann ich gar nicht mehr anders. Wenn ich ihm dann sage, ah, Paulus, es könnte doch sein, dass du jetzt nach Rom gehst und dann könntest du sterben. Dann wird er wahrscheinlich sagen, na und? Leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, dann sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir sind des Herrn. Diese Krise ist damals bei den Jüngern. Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wir haben doch verstanden, wer du bist. Und dann sagt Petrus, und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Ein neuer Abschnitt im Plan Gottes mit dieser Welt. Petrus, du bist der Fels und auf dich will ich bauen meine Gemeinde. Jünger sein drängt immer zur Gemeinde. Ich habe mich mal viel beschäftigt mit Pfingstbewegung. Ich hatte Leute von Jugend mit einer Vision, einer sehr charismatischen Ausrichtung im Ältestenkreis bei mir in der Zweiggemeinde von Augsburg in Schwabmünchen. Und ich habe festgestellt, Heiliger Geist, wo wirklich Heiliger Geist ist, und nicht ein fromm angestrichener Menschengeist, der führt immer in die Demut. Niemals in die Haltung, wir sind ein Stück erlöster als ihr. Heiliger Geist führt immer in den Dienst. Wo einer wirklich gepackt ist vom Heiligen Geist, Entschuldigung, da will er da sein für andere. Da will er da sein für Jesus. Und Heiliger Geist führt immer in die Gemeinde. Es ist ein Notstand, wo das nicht sein kann. Noch einmal, Bonhoeffer hat es so aus dem Gefängnis buchstabiert. Heiliger Geist will immer zur Gemeinde hin. Und da hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein zu Jerusalem und zu Judäa und bis an die Enden der Erde. Und dann passierte dieses Ereignis, diese ungeheure Manifestation des Heiligen Geistes am Pfingstfest. Und wie berichtet die Bibel darüber? Sie berichtet und sagt, es wurden an diesem Tag hinzugetan zur Gemeinde 3000 Leute. Es wurden hinzugetan zur Gemeinde. Und der Schreiber der Apostelgeschichte ist sich nicht zu schade, Statistik zu führen und Zahlen zu nennen und sagt, es waren 3000. Dazu ist Jesus gestorben und auferstanden, dass er sich eine Gemeinde darstellt, sein Leib in dieser Welt, und er baut diesen mit Menschen. Davon reden die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe des Neuen Testamentes. Und ich leite daraus einen Satz ab. Einen Satz über Jüngerschaft und sage, Jünger sein, wenn es denn kein Notfall ist, eine Ausnahmesituation. Jünger sein bedeutet immer, wenn ich es ernst nehme, in der Gemeinde, mit der Gemeinde und für die Gemeinde zu leben. Und zwar nicht für die unsichtbare Gemeinde aller Zeiten, aller Zungen, sondern in die konkrete Gemeinde, in der ich eine Platzanweisung von Gott habe, darin zu leben, mich da zu bewähren, da zu dienen. Das gehört unabdingbar biblisch zur Jüngerschaft. In der Bibel ist Gemeinde immer konkret. So konkret, dass man sagen kann, wenn wir Gemeindeversammlung haben, dann wissen wir genau, wer dazugehört und nicht dazugehört. Und dann können wir auch einen aus der Gemeinde ausschließen. Nicht rausschmeißen, aber einem hochverantwortlichen Akt geistlich das leiten. Seit Pfingsten drängt der Heilige Geist auf Gemeindegründung. Ich behaupte, eine Gemeinde ohne Expansionsdrang verleugnet das Wesen des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde ohne Expansionsdrang verleugnet das Wesen des Heiligen Geistes. Gott will nicht, dass wir so in einer Blase leben, sondern in einer Echokammer, wo wir immer nur das hören, was wir selber auch gesagt haben. Gott will nicht, wie jemand da im Glauben spottete, dass sich der geistliche Horizont so verzwergt, dass es nur noch darum geht, der liebe Heiland und mein Bauchnabel. Der Heilige Geist will mehr. Der Heilige Geist hat einen größeren Zusammenhang. Und wir haben eigentlich in unseren Gemeinden auch immer so gelebt. Als ich in Augsburg anfing, gab es in ganz Bayern eine freie evangelische Gemeinde. Und die war in Nürnberg. Jetzt im August war ich noch einmal in meiner Gemeinde in Augsburg und stellte fest, aus dieser einen Gemeinde waren ohne Streit und Spaltung 5 Gemeinden geworden in Augsburg. Und wer sich die Landkarte von Süddeutschland anschaut, der sieht, wie viele Gemeinden dort da entstanden sind. Als ich nach Sasel kam, sprach der Gemeindeältester Wilhelm Bösehans mit mir. Er sagte, weißt du, wir kennen dich ja ein bisschen. Und ich war eine Woche da, vorher, 3 Jahre vorher, zu einer Evangelisationswoche. Aber du kommst ja von der Inlandmission. Und wir haben dich berufen, wir möchten nämlich eine Zweiggemeinde gründen. Die Gemeinde Sasel hat damals etwas über 300 Mitglieder. Und es war also mein Auftrag, außer der Betreuung der Gemeinde, eine Zweiggemeinde gründen. Er sagt, das gehört zu unserem Auftrag, zu unserer Jüngerschaft hier. Und da haben wir das sondiert, in Volksdorf, in Wandsbek. Aber das ergab sich nicht. Und dann kriegten wir Kontakt zu einem Kreis, der machte einen Büchertisch an der Uni in Kiel. Und dann haben wir Kontakt dazu aufgenommen. Und dann sind wir samstags mit dem Büchertisch in der Fußgängerzone gewesen in Kiel und waren bei der Kieler Woche. Und dann hat die Gemeinde einen Pastor bezahlt, einen Pastor, der nur in Kiel arbeitete, aber zu Sasel gehörte. Und mittlerweile, ist alles Schnee von gestern schon, ist in Kiel eine selbstständige, lebendige, große Gemeinde. Und wir machen, das passiert ja bis auf diesen Tag. Vorgestern, tagte der Bundestag der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland in Solingen. Und da wurde die Gemeinde in Rostock als selbstständige Bundesgemeinde in den Bund aufgenommen. Und als ich dann nachher in der Bundesleitung war, ich muss sagen, in 14 Jahren Bundesleitung, war dies meine Sternstunde, die ich erlebt habe. Als wir in Langeoog zusammensaßen, wir haben wirklich tagelang gebetet und unser Gebet war, Herr, was ist dran? Wir haben Verantwortung für 400 Gemeinden. Aber was ist dran? Was ist dran für uns, in unserer Generation, in unserem Land, jetzt, hier und heute? Welchen Bauabschnitt im Reich Gottes weist du uns zu? Und an einem Morgen kam dann Erhard Michel und sagte, 100 Gemeinden gründen in 10 Jahren. sammelt Millionen ein, begeistert die hellsten Köpfe, investiert euch mit Haut und Haaren in diese Vision. 100 Gemeinden in 10 Jahren. Und es hat eine ungeheure Dynamik freigesetzt. Eine Dynamik, die unsere Bundesgemeinschaft beherrscht bis auf diesen Tag. Ich las jetzt, zurzeit sind 93 Gemeinden in Gründung. Wir haben dann ja Gemeinden in Lübeck, in Lüneburg. Gestern war Gemeindetag in Lübeck. Nach Lüneburg, da schicken wir Leute zur Jüngerschaftsschulung, weil das so eine vitale Gemeinde ist. Und ich denke noch daran, wie Allamöhe, ein ganz neuer Stadtteil, wird aus dem Boden gestampft. Und mitten hinein in diese Häuslerbauermentalität baute die Gemeinde in Bergedorf ein eigenes Gemeindehaus, obwohl es da noch gar keine Gemeinde gab in Neu-Allamöhe. Aber sie hatten das so verstanden, ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Sie hatten das so verstanden, dass 30 Leute aus der Gemeinde in Bergedorf nach Neu-Allamöhe gehen und dort Jesu Liebe erfahrbar machen in einer Gemeinde. Als Jünger. Man könnte diese ganze Geschichte fortsetzen und sie begeistert mich. Und wenn ich über Jüngerschaft rede, dann hänge ich da drin. Wie stehst du zu dem Satz, Jünger Jesu leben in der Gemeinde und mit der Gemeinde und für die Gemeinde? Und ich möchte einen Satz, den kennen wir alle, den Satz von Kennedy, abwandeln. Frag nicht zuerst, was deine Gemeinde für dich tun kann. Frage zuerst, was du für deine Gemeinde tun kannst. Sei nicht zuerst Konsument und Kritiker, sondern Diener in deiner Gemeinde, im besten Sinne des Wortes. Das heißt Jünger Jesus sein, das heißt Jünger Jesus sein nach der Vorstellung Jesu. Das ist das Ziel. Wir haben über den Start gesprochen, über den Kompass, über das Ziel. Und jetzt käme es darauf an, wie ist denn nun die Reiseroute? Wir haben sehr grundsätzliche Überlegungen zum Jüngersein angestellt. Und ich denke, man muss es jetzt hineinbuchstabieren in das ganz persönliche eigene Leben. Denn jeder Kompass schickt ja auf einen sehr persönlichen Weg. Das Ziel ist für alle gleich. Das Ziel ist für alle gleich. Wir wollen Jesu dienen, wir wollen ihm gehorsam sein, aber jeder von uns hat seinen eigenen Bauabschnitt. Jeder von uns hat seinen Bauabschnitt jetzt, hier und heute, seine eigene Berufung. Diese Berufung, die ändert sich im Laufe des Lebens. Man hat sicher, wenn man jung ist, eine andere Berufung. Da geht es darum, Ideen einzubringen in die Gemeinde, eine Dynamik zu entfalten in der Gemeinde, die Gemeinde der Zukunft zu gestalten. Ich bin ein Mann von der Gemeinde von gestern. Die Gemeinde der Zukunft zu gestalten, die Gemeinde von morgen. Das ist die Verantwortung der Leute, die hier sitzen, die 20, 30, 40 oder 50 sind. Es geht darum, wenn man in den besten Jahren ist, Jüngerschaft so zu verstehen, dass man bereit und willens ist, auch wenn es etwas kostet, Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde. Und es gehört dazu, seine Fähigkeiten einzubringen. Und manchmal möchte ich jungen Leuten sagen, Gott hat euch doch nicht nur einen hellen Verstand, eine gute Ausbildung gegeben, damit ihr viel Geld verdient. Aber vielleicht ist es zu altmodisch, was wir früher mit tausenden jungen Leuten auf Jugendtreffen gesungen haben. Da haben wir gesungen, Gott ruft nach einer Jugend, die nur nach einem fragt, was willst du, dass ich tue, und alles ist gesagt. Doch nicht im eigenen Wollen des Wesens Kräfte regt. Gott ruft nach einer Jugend, von Gottes Geist bewegt. Aber von Gottes Geist bewegt heißt auch, Herr, was willst du, dass ich tue? Wo ist deine Platzanweisung für mich? Jünger sein kann man sich nicht erkaufen. Jünger sein ist immer etwas, was von Jesus ausgeht. Aber Jünger und Jüngerin Jesus sein ist auch nicht kostenlos, sondern kostet etwas. So wie in dem alten Reiterlied: Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch das Leben gewonnen sein. Jünger sein kostet, dass ich im Gehorsam mich einsetze. Das singen wir doch so, so leicht hin, in einem schönen Lied, heißt in einer Strophe, dass Gott uns berufen hat, zum Glaubensgehorsam befreit. Und da hat dich in seine Gemeinde gestellt, zum Dienen bereit. Zum Glaubensgehorsam befreit. Das klingt so altmodisch, aber es ist unabdingbar. Es gehört zur Jüngerschaft. Glaubensgehorsam. Zuspruch und Anspruch. Und es ging also darum, uns heute Morgen, dass wir überlegt haben, wo fängt alles an? Und es beginnt im Herzen Gottes. Es beginnt in diesem glühenden Backofen voller Liebe. Es beginnt mit seinem Ja, das er einmal gesagt hat und das er durchhält bis in die Ewigkeit. Und auf das ich mich verlasse in meinem letzten Stündlein. Und es beginnt damit, dass ich dieses Ja erwidere und sage, ja, Jesus, du sagst Ja zu mir, ich sage Ja zu dir. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und dann prägt das Leben, die Denkweise, die Werte, die Gewohnheiten, den Kompass, mit dem wir durchs Leben gehen. Und wenn wir das ernst nehmen, was da im Neuen Testament steht, dann ist das nicht etwas, was ich so für mich so tun kann, sondern gehört das immer dazu, es in der Gemeinde zu tun. An der Gemeinde zu leiten, für die Gemeinde da zu sein. Und diesen Zuspruch des Evangeliums und den Anspruch des Evangeliums in ein Jüngerleben zusammenzuhalten. Ich möchte schließen mit einer Liedstrophe. Als ich in unserem Hauskreis diese Liedstrophe ansagte, so die ersten Zeilen, da waren einige, die konnten gleich das mitreden, bis zum Schluss. Und diese Liedstrophe, die ging mir immer durch den Kopf, Jünger sein, Gemeinde und so. Und das hat etwas zu tun mit dem, dass ich so auf die Baustelle kam heute Morgen, von der wir noch gar nicht so geredet haben. Ich habe mir gedacht, wenn ich das Lied zu Anfang zitiere, dann stehe ich gleich quer im Stall und dann hören mir einige gar nicht mehr zu. Und deshalb zitiere ich das Lied zum Schluss. Die Strophe, die heißt: Wir wollen uns gerne wagen, in diesen Tagen der Ruhe abzusagen, die's Tun vergisst. Wir wollen nach Arbeit fragen, wo welche ist, nicht an dem Amt verzagen, uns fröhlich plagen und unsere Steine tragen aufs Baugerüst. Lasst uns beten. Lieber Herr, wir möchten so gerne wirklich für dich da sein. Das meinen wir ehrlich und das ist unser Bestreben. Und wir leben jeden Tag dankbar davon, was du für uns gegeben hast und was du jeden Tag uns Gutes tust. Hilf uns ganz persönlich, hilf jedem von uns ganz persönlich, durch deinen Heiligen Geist, das auf die Reihe zu kriegen, was denn für ihn jetzt dran ist. In seinem Alter, in seiner Umgebung, mit dem, was du ihm mitgegeben hast. Leite uns durch deinen Geist und lass uns dazu auch das Wort von heute gesegnet sein. Amen.